Guten Morgen, ich predige heute Morgen über Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Darum also wollen auch wir, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede hemmende Last und die uns so leicht umringende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der vor uns liegt, indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, der um die vor ihm liegende Freude zu erlangen das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denn achtet nur auf den, der einen solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und in euren Seelen verzagt. Ja, am Anfang geht es hier um die Frage der Ausdauer in einem Wettkampf. Frage an Sie, sind Sie ausdauernde Leute? Das heißt Leute, die, wenn sie etwas anfangen, auch dabei bleiben? Oder sind Sie lieber jemand, der sagt, ich versuch's mal, wenn nicht, mache ich bald was anderes? Natürlich könnte das eine Typfrage sein, es gibt für das moderne DISC-Programm, ja, dominante Initiative, stetige und gewissenhafte Leute, würde man sagen, ja gut, die Stetigen und Gewissenhaften, die bleiben natürlich schneller dabei oder länger dabei als so ein Initiativer, der immer wieder was Neues sucht. Gut, das stimmt ein Stück weit, aber irgendwo hängt es ja auch nicht nur an der Typfrage, sondern auch an den Zielen im Leben. Ob jemand ein Ziel hat, wo er sagt, da bleibe ich dran. Wir hatten vor vielen Jahren ein 25-jähriges Abiturtreffen und eine ganze Reihe von diesen Leuten hatte ich wirklich 25 Jahre lang nicht gesehen. Wir fragten dann immer, ob jeder denn sein Berufsziel erreicht hätte, was er sich beim Abitur gesteckt hatte. Und das Erstaunliche war, dass jeder das erreicht hatte. Das heißt, der eine ein ganz klein bisschen verschoben, aber im Prinzip lag es auch in seiner Richtung. Also interessant, wenn man ein Ziel hat, kann man da lange dran arbeiten. Ich denke an ein Mädchen, es war ein Sorgenkind der Eltern, es konnte nicht laufen, weil es sehr früh Kinderlähmung hatte. Und mit 6 Jahren fing dieses Mädchen überhaupt erst an, laufen zu lernen. Aber sie hat dann ganz intensiv geübt. Und nachdem sie laufen lernte, fing sie auch an, rennen zu lernen. Und am Ende ist sie allen weggerannt und hat eine Goldmedaille nach der anderen abkassiert. Das war diese farbige Amerikanerin Wilma Rudolph. Jemand, der einfach dran blieb, Ausdauer hatte und da wurde nicht nur ein normales Mittelmaß, sondern sogar Spitze daraus. Ich nehme an, mancher unter uns hat irgendwelche Fortbildungsprogramme mitgemacht, vielleicht sogar parallel zu seinem Beruf, irgendeine Qualifizierung zu irgendeinem Wirt oder sonst etwas. Und da musste er seine Zeit ganz genau einteilen und überlegen, was kann ich mir leisten, außer dieser Fortbildung noch zu tun und was nicht. Und hier ist ja die Rede davon, hemmende Lasten abzulegen. Ja, wenn dann einer so Fortbildung macht und er wird dann dort eingeladen und dort sagt er, tut mir leid, kann ich leider nicht annehmen, würde ich gerne tun, aber ich brauche meine Zeit, um zu lernen. Eine hemmende Last muss nichts Schlechtes sein, auch im Leben eines Christen, aber dass Gott vielleicht irgendjemand einmal klar macht, lege diese Last ab. Ja, ich denke an einen jungen Mann, der hier zum Glauben kam als Konfirmand. Er war ein begeisterter Sportler, das heißt ein Turner. Und das Turnen war immer Sonntagvormittags. Und dann hat er natürlich, obwohl er gläubig war, immer Sonntagvormittags geturnt. Und ich habe so bei Gott überlegt, wie lange wird er wohl brauchen, bis ihm klar wird, dass dieser Sonntagvormittag vielleicht an einer anderen Stelle einen besseren Akzent hätte, nämlich im Gottesdienst. Es dauerte 2 bis 3 Jahre. Aber dann kam er von selbst darauf und sagte, ich habe meinen Turnen sonntagvormittags beendet und jetzt wurde er ein Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Denn jetzt hatte er ja Zeit und konnte seine guten Gaben, einschließlich Gitarre spielen und was er konnte, einsetzen für Jesus. Turnen ist nichts Schlechtes, aber für ihn war es eine hemmende Last, weil es einen falschen Akzent setzte, zumindest zeitlich. Also ganz interessant, ich denke an einen Erwachsenen, einen jungen Mann aus einem sehr netten Ehepaar, die hatten immer Probleme, in Gottesdienst zu kommen, weil er sehr berufstätig war, sehr engagiert und sonntagmorgens immer ausschlafen musste, meinte er. Aber irgendwann stellt er fest, egal wie lange ich geschlafen habe, ich bin immer müde. Also kann ich auch in Gottesdienst gehen, da bin ich auch müde. Aber dann ist er dann gekommen mit seiner Frau. Also interessant, wie Leute manchmal irgendwann Dinge ablegen. Ausschlafen ist nichts Schlechtes. Aber vielleicht verschiebt Gott manchmal die Akzente. Er möchte, dass wir unterwegs sind und Glauben ist kein Spaziergang. Hier steht das Wort Agona, das heißt Kampf, Wettkampf. Da geht es wirklich um eine Anspannung und nicht nur um ein Spazierengehen. Und es gibt auch ein Ziel, wobei natürlich die Frage wäre, welches Ziel Gott Ihnen und mir gibt in diesem Glaubensleben. Vorher aber erst noch ein Rückschritt. Wenn Sie von Gott an den Start gebracht werden, bei einem Wettkampf, ist die Frage, wie sieht's aus? Wer startet wen? Wenn ich an den Wettkampf gehe, 100 Meter Lauf, starte ich mich selbst? Psst! Und jetzt schieße ich los? Nein. Ich kann selber an den Start gehen, aber der Schuss kommt von einem anderen. Es ist interessant, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann geht er selbst an den Start. Aber Gott startet ihn. Er sagt, jetzt geht es los mit mir in dieser Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen diesen schönen Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist auch das Ziel genannt, einmal bei diesem Vater anzukommen und heute schon mit ihm in Verbindung zu leben. Und drei schöne Aussagen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das heißt, Gott wird Sie immer führen. Ein Weg geht ja weiter. Er ist die Wahrheit. Gott wird Ihnen die richtigen Überzeugungen im Leben entwickeln und in Übereinstimmung mitbringen mit sich selbst. Und er ist das Leben. Das heißt, es geht nicht nur darum, das Leben irgendwie voll zu stopfen mit irgendetwas, was gerade Spaß macht, sondern ein erfülltes Leben zu haben durch Jesus. Und hier heißt es, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. In der Bibel gibt es ja viele Aussagen über Jesus, Anfänger und Vollender. Wenn Sie überlegen an unsere Gesellschaft, was da alles angefangen wird, zum Beispiel dieses Jahr wird mit Sicherheit wieder ein Rekordjahr der Pleiten sein, modern ausgedrückt Insolvenzverfahren werden hergestellt. Das heißt, dass Betriebe nicht mehr zahlen können. Angefangen, aufgebaut, weitergebaut und nicht vollendet. Gottes Art ist das nicht. Jesus gilt als Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder hier vorne ist dieser schöne kleine Teppich, der davor hängt, hier an der Kanzel. Und ein Antependium, da steht drauf A und O. Das ist im Prinzip dieselbe Aussage, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Jesus ist am Anfang da und am Ende immer noch. Oder er sagt mal, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Am Anfang da, am Ende da und zwischendrin sogar der Begleiter auf diesem Weg. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die einmal zum Glauben kommen, ich kenne davon ganz viele, die sich sozusagen mal auf den Weg gemacht haben und irgendwann doch stecken blieben oder diesen Weg verlassen haben, den sie entdeckt haben. Da gibt es ein Gleichnis, ich habe es gerade heute Morgen gelesen, in Markus 4, viele kennen das, von dem sogenannten vierfachen Ackerfeld, also ein anderes Bild, nicht das Bild des Laufens, sondern des Landmannes. Das Wort Gottes ist der Same, der da ausgestreut wird und der erste Same fällt auf den Weg, die Vögel picken ihn auf. Das heißt, da kommt Gottes Wort in die Ohren, aber die Gedanken, die der Feind eingibt, nehmen es sofort wieder weg in Form von Zweifeln oder was auch immer, Ironie, Spott. Dann gibt es eine Stelle, wo dieser Same ganz schnell aufgeht, weil die Erde so dünn ist, darunter Steine liegen. Das heißt, das sind die Leute, die ganz begeistert sind. Erlebe ich oft bei Konfirmanden, die sagen, das bringt's. Und am liebsten würden die nur noch schöne Lieder singen und nach kurzer Zeit wissen sie nichts mehr davon, weil irgendwo im Leben Gegenwind entsteht, die Clique, in der man lebt, findet es nicht ganz so toll, was man da entdeckt hat. Die Eltern sind vielleicht auch ein bisschen erstaunt, wenn die Tochter plötzlich abends in der Bibel liest und fragen, hast du nichts anderes zu lesen? Hast du deine Schulaufgaben schon gemacht? Und dann bleibt mancher wieder stehen, sagt, nee, war doch nichts gewesen. War sehr schön, aber ist gute Erinnerung, aber mehr nicht. Bei anderen wächst es auch, aber dann kommen die Dornen und ersticken es, nehmen den Sauerstoff weg. Da heißt in der Bibel einfach die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums erstickendes Wort. Sorgen der Welt, ich nehme an, jeder von Ihnen hat heute Morgen genügend eigene Sorgen um dies und jenes. Aber dennoch der Trug des Reichtums, das heißt sich materiell so abzusichern im Leben, dass nichts mehr passiert, kostet oft so viel Zeit und Energie, dass für Gott und sein Wort nichts mehr übrig bleibt. Und dann geht dieser Glaube auch ein und manche entdeckt sehr spät, ich hatte auch mal so eine Bibel, die ich gelesen habe, aber jetzt ruht die schon seit 20 Jahren irgendwo, ich weiß auch nicht mehr wo. Ja, aber dann gibt es eben auch die Leute, die wirklich diesen Startschuss gehört haben und die vom Start her sich auf den Weg machen. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender ihres Glaubens. In der Bibel gibt es eine interessante Formulierung, das heißt, die gibt es nicht dort, ich verwende sie für Aussagen der Bibel. Das ist eine aktive Passivität. Eine aktive Passivität. Das heißt, der Aktive ist eigentlich, ja, wie soll man das sagen, Gott. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Auch wenn Sie Glauben haben, er ist eigentlich derjenige, der Ihren Glauben durchbringt. Sie suchen natürlich die Nähe zu ihm. Insofern ist er aktiv und Sie passiv. Aber Sie müssen dabei bleiben. Lasst euch retten. Ist auch so etwas Ähnliches, ein passiver Imperativ. Lass etwas an dir geschehen. Darum geht es im Glauben. Nicht, dass ich sage, ich bin so ein stetiger Typ, ich halte sowieso alles durch, sondern ich werde durchgehalten. Und als ein Christ beerdigt wurde, sagte jemand an seinem Grab, wieder einer, den Gottes Gnade zum Ziel gebracht hat. Also nicht der den Glauben durchgehalten hat, den Gottes Gnade zum Ziel gebracht hat. Ja, der Paulus sagte mal, ich jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben. Das heißt, ich weiß, wohin ich komme, aber er sagte auch, ich möchte es ergreifen, weil ich von ihm ergriffen bin. Also immer das Beide. Ich möchte, ich jage nach und ich bin ergriffen. Ja, bei diesem Nachjagen, klar, wenn ich einen Wettlauf mache, werde ich da nicht antreten mit meinem Wintermantel. Auch wenn es vielleicht kalt ist, werde ich mir was anderes anziehen, was besser passt, sich besser bewegen lässt. Lasten ablegen und auch Sünde ablegen. Es kann sein, dass Gott Ihnen vielleicht auch heute Morgen klar macht, was Sie in Ihrem Leben im Moment ablegen sollten, was Sie hindert. Das muss nichts Schlechtes sein, es kann etwas sehr Gutes sein, was Sie aber hindert, mit Gott unterwegs zu sein oder sich von ihm einsetzen zu lassen. Kann natürlich auch sein, dass Sie vielleicht an irgendeiner Stelle schon lange mit irgendetwas in Ihrem Leben spielen und das Ganze taugt nichts und Gott macht Ihnen klar, leg es ab, bitte um Vergebung und lass es los. Das ist möglich und immer ein Stück von Befreiung. Wenn Gott Ihnen etwas vergibt, ist das immer eine Erfahrung seiner Liebe. Nicht nur, dass er irgendetwas wegnimmt, sondern er befreit Sie. Ja, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, gilt also für Ihren Glauben, es gilt aber auch für den Glauben von Jesus. Sehr interessant, was das Wichtigste im Leben von Jesus war. Das Wichtigste in seinem Leben waren nicht seine Wunder, war nicht seine Verkündigung, war nicht die Liebe, die er den anderen erwies, sondern das Wichtigste in seinem Leben war sein Tod. Er wusste nämlich, das Ziel meines Lebens ist, dass ich Gott ein fehlerfreies Opfer bringe für die Sünde der Menschen. Im Alten Testament gab es ganz viele Opfer, falls Sie das schon mal gelesen haben, wird Ihnen das begegnet sein. Und diese Opfertiere mussten immer fehlerfrei sein. Sobald die nur den kleinsten Defekt hatten, waren sie nicht mehr geeignet. Und kein Mensch könnte sein Leben Gott als Opfer bringen, weil jeder von uns mit Fehlern behaftet ist. Ja, immer das kleine nette Wortspiel. Am Tag 3 Fehler macht im Jahr 1000, wenn Sie 80 Jahre alt werden, 80.000 Fehler. Und dann sagen, lieber Gott, das ehrt dich, indem ich dir jetzt mein Leben gebe. Das entehrt Gott, aber es ehrt ihn nicht. Aber Jesus war bereit, fehlerfrei zu leben, auch dort, wo er angegriffen wurde. Und als er hier verspottet wurde, machte er ja menschlich gesehen eine schwache Figur. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat es einfach eingesteckt, er wurde geschlagen, er sah leicht demoliert aus, er wurde verspottet, bekam so eine Schandkrone aufgesetzt aus Dornengestrüpp Und dann sollte er der Sohn Gottes sein, das hatte er mal gesagt, er sei der König Israels, sah ja nicht so aus. Aber er hat es durchgehalten, warum? Hier steht, um die vor ihm liegende Freude zu erlangen, hat er diese Schande eingesteckt. Das heißt, er wusste, was auf ihn wartet, der himmlische Vater, diese himmlische Herrlichkeit, aus der er auch herkam, aber natürlich auch die Freude der Erlösung. Er sagte, das Menschensohn ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Und das hat er geschafft und deshalb hat er das alles eingesteckt, was die Leute ihm angetan haben und ist eigentlich einen Schandtod gestorben an einem Schandpfahl. Die Leute haben ihn verschimpft, es kam kein Blitz aus dem Himmel. Und dann steht hier das Erstaunliche, danach hat er sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Das heißt, er hat jetzt die Machtposition eingenommen, zu Rechten Gottes. Und wenn jemand die rechte Hand des Chefs ist, klar, macht der Chef alles durch ihn. Wenn Sie sich also vorstellen, der Pilatus wird einmal im jüngsten Gericht vor Jesus stehen. Jesus ist sein Richter. Ein Herodes, der ihn gerade verspottet hat, wird einmal vor Jesus stehen als Richter. Ein Hoherpriester Kaiphas wird einmal vor Jesus stehen. Und die vielen Bibelworte, die er einsetzte, werden alle gegen ihn sprechen und Jesus wird ihn verurteilen. Es ist erstaunlich, dass er diese Würdeposition bekam, aber seine Macht vorher nicht ausgenutzt hat. Es ist ja immer die Frage an Sie oder mich, wenn jemand Sie beleidigt, ist es leichter, den Mund zu halten oder ihn zu öffnen? Wenn jemand Sie angreift, ist es leichter, die Fäuste in der Tasche zu lassen oder sie herauszuholen. Jesus hatte dieses Bild des Lammes. Sie wissen ja, alle Staatstiere, die auf irgendwelchen Wappen erscheinen, sind meistens starke Tiere oder Raubtiere. Ja, da ist ein Löwe, da ist ein Bär, da ist ein Adler in diesem deutschen Wappen, wenn man so will. Aber Jesus ist das Lamm. Er ist genau das Gegenteil von einem Raubtier. Er opfert nicht die anderen, er opfert sich selbst. Und das hat fantastische Auswirkungen für jeden von uns, der das glaubend annimmt. Aber er wurde dann erhöht. Er ist nicht mehr derjenige, der heute in Schwäche auftritt, sondern in Macht. Wenn Sie die Offenbarung mal lesen, da tauchen in zwei Versen zwei Tiere hintereinander auf. Da wird Jesus einmal das Lamm genannt und im Abstand von zwei Versen der Löwe. Er ist beides, das Lamm, was sich gibt, aber auch der Löwe. In der Offenbarung taucht Jesus hier als Richter auf, der diese Endzeitgerichte herbeiführt und dann als König für sein Volk Israel. Ja, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und er hat Widerspruch von Sündern erduldet. Womit fing das an? Schon mit seiner eigenen Familie. Ich las gerade in Markus 3, hat sich die Mutter mit den Söhnen und Töchtern, also die ganze Familie, auf den Weg gemacht, um Jesus nach Hause zu holen, weil sie dachten, er hätte eine Psychose, er sei von Sinnen, um sich diese Familienschande zu ersparen. Aber Jesus sagte nur seinen Freunden, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Was er nicht sagte, der ist mir Vater, das stimmte nicht, denn er hatte einen Vater im Himmel. Wer den Willen Gottes tut, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Er hat sich nicht nach Hause holen lassen. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Familie ist, ob Sie da auch manchmal Gegenwind bekamen oder vielleicht noch bekommen. Vorhin sagte ich das schon, dass manche Eltern erstaunt sind, wenn ihre Kinder anfangen, in der Bibel zu lesen. Oder meine Schwiegermutter sagte ihrer Tochter immer, weißt du, wenn du so fromm bist, wirst du nie einen Mann kriegen. Später hat sie sich dann doch gefreut, dass da ein Mann auftauchte. Oder wenn sie verheiratet sind und haben einen noch nicht gläubigen Ehepartner. Ich nehme an, manchen wird das treffen heute Morgen. Dann ist das ja sehr schwierig, weil dieser nichtgläubige Ehepartner sich mit Jesus auseinandersetzt, den er nicht kennt. Der spürt nur, in der Ehe ist irgendwie eine dritte Person. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist ein Einfluss, der nicht unter meiner Kontrolle steht. Und so wird manche Ehepartner eifersüchtig auf Jesus, weil er feststellt, er hat einen Einfluss im Leben meiner Frau oder meines Mannes, den ich nicht kontrollieren kann. Und wenn der dann Zeit sogar noch investiert in der Gemeinde oder mitarbeitet, kommt der Vorwurf, du lässt dich ausnutzen. Oder wenn er Geld spenden will, du bist doch nicht blöd, das brauchen wir selbst. Also gar nicht so einfach, hier einen positiven Weg zu gehen, wo man vielleicht aus der nächsten Umgebung gebremst wird. Und jetzt nicht radikal und aggressiv zu werden, sich aber auch nicht zum Stehen bringen zu lassen. erfordert sie hier sehr viel Weisheit, Liebe und Gebet. Ja, die Frage ist, welche Ziele hat Gott mit ihrem Leben? Das weiß ich nicht. Aber der Name Christ heißt ja der Gesalbte auf Deutsch, Rhein heißt Salben im Griechischen. Und wenn Sie die Bibel lesen, sind gesalbte Leute immer Leute, die zu einem Dienst gesalbt wurden. Die wurden nie gesalbt, damit man sagt, oh, das ist ein Gesalbter, den müssen wir verehren irgendwie. Nein, die wurden irgendwie beauftragt und vorher gesalbt. Und wenn Sie ein Gesalbter sind, in bildlicher Sprache, dann hat Gott einen Plan mit Ihnen. Das heißt, er möchte irgendwelche Aufgaben durch Sie anpacken und lösen. Die können in der Gemeinde liegen, die können in der Familie liegen, vielleicht in der Kommune, keine Ahnung. Gott hat etwas mit Ihnen vor, natürlich mit mir auch. Sie können ein Schlüssel in seiner Hand sein, den er einsetzt, vielleicht um ein Schloss zu öffnen, eine Aufgabe anzupacken. Was das ist, wird für jeden verschieden sein. Was schön ist, ist, dass Gott führt und manche Dinge fangen ganz klein an. In Sacharja 4, Vers 10 steht, ja, die den Tag kleiner Anfänge verachtet haben, sie werden mit Freuden den Schlussstein sehen in der Hand Zerubabels. Die den Tag kleiner Anfänge verachtet haben, das heißt, die meisten Dinge fangen ziemlich mickrig an, da sieht man noch nicht viel, aber sie werden mit Freuden den Schlussstein sehen, das heißt, die Vollendung in der Hand Zerubabels. Und das wäre schön, wenn Sie das einfach glauben, dass Gott durch Sie Dinge anfängt und sie auch durchzieht, weil er einer ist, der treu ist und führt. Wichtig ist natürlich die Blickrichtung. Hier heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, Sie sind zwar selber an den Start gegangen, aber der Startschuss kam von ihm. Und deshalb wird er Sie auch an die Vollendung führen, dass Sie im Tod einmal nicht am Ende sind, sondern am Ziel. Und spüren, nicht ich habe die Hand Gottes ergriffen, sondern er hat mich ergriffen. Er führt mich, segnet mich und hat einen guten Plan. Ich fing an mit dieser Frage, ob Sie eine ausdauernde Persönlichkeit sind. Vielleicht sind Sie das ja. Aber im Glauben geht es nicht nur um Ihre Ausdauer, sondern um diese Ausdauer von Jesus, der Sie ergriffen hat und vom Start her dann auch zum Ziel begleitet und führt. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne unter uns steht oder läuft oder worauf er wartet. Danke, dass du immer bereit bist, die Initiative zu ergreifen, dass du uns mit Namen rufst, dass du auf uns zugehst, aber auch uns begleitest auf diesem Weg. Segne jeden und schenke du, dass das Vertrauen zu dir entsteht und wächst. Und wo es schon da ist, dass es einfach weitergeht bis zu diesem Ziel und dass auch der Einzelne erkennt, was du mit seinem Leben planst. Amen.